Am gestrigen Mittwoch war ganz schön was los am Odeonsplatz. Vor dem großen Christbaumverkauf vor der Feldherrenhalle hatten sich ca. 200 Menschen versammelt. Sie wollten aber keinen Christbaum für ihre Lockdown-Wohnzimmer kaufen und auch nicht gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Nein, mit Masken und Abstand haben sie Stellung bezogen gegen die aktuell vorliegende Fassung der geplanten Reform des Bayerischen Hochschulgesetzes. Aufgerufen dazu hatte die Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften und sie werden dabei großflächig unterstützt.
Vielleicht zeigt deren Vielfalt schon an, wie wichtig das Thema ist und wie viele unterschiedliche Wissens- und Wissenschaftsbereiche von der Reform betroffen sind. Vom Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands und der Gesellschaft für Hochschulgermanistik im Deutschen Germanistenverband über die politischen Fraktionen wie die Linke, die Grünen, die SPD, über Studierendenvertretungen aus Regensburg und Nürnberg, Students for Future, der Landes- und Bundesausschuss der Studentinnen der GEW werden wir offiziell unterstützt. Ebenso wie von der Mittelbauinitiative der Soziologie an der LMU und dem Netzwerk für gute Arbeit in der Wissenschaft. Also wir können jetzt nicht alle Unterstützerinnen aufzählen, nur so viel noch. Wir bedanken uns ganz besonders herzlich auch beim Bund demokratischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie der GEW für die Hilfe bei der Infrastruktur, wie man vielleicht auch am Flatterband erkennen kann.
Das sagte Christiane Fuchs von der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften am Anfang der Demo. Weiter erklärte sie:
Die Reform des Bayerischen Hochschulgesetzes betrifft nicht nur mein Fach, sie trifft mich auch ganz persönlich und macht mich ganz persönlich wütend, wenn ich ehrlich bin. Denn sie steht gegen so ziemlich alles, für das ich mich früher in der Fachschaft und heute in der Gewerkschaft GEW einsetze. Zum Beispiel wird statt einer dringend notwendigen Reform, die das Mitspracherecht der Studierenden stärkt oder die Arbeitsbedingungen des Mittelbaus verbessert, nun durch die aktuelle Reform an den Universitäten die Türen für Kontroll-, Profit- und Steuerungssystem der Wirtschaft geöffnet und das Fortbestehen der Geistes- und Sozialwissenschaften gefährdet.
Ja, und aus dieser konkreten Gefährdungslage der Geistes- und Sozialwissenschaften heraus haben wir als Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften folgende 5 Forderungen aufgestellt, die wir Ihnen kurz vorstellen möchten. Erstens, die Befreiung der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Grundlagenforschung im Allgemeinen vom Diktat unmittelbarer und ökonomischer Verwertbarkeit. Wissenschaft braucht Freiheit. In der Wissenschaftsgeschichte hat sich gerade der anfängliche Weg in die Irre als einer der größten Triebkräfte für den Erkenntnisgewinn erwiesen. Wissenschaft darf also nicht allein nach der Anwendbarkeit und der Nutzbarkeit ihrer Ergebnisse beurteilt werden.
Zweitens eine materielle wie ideelle Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaften, die in einem angemessenen Verhältnis zur Förderung der Hightech- und MINT-Fächer steht. Also uns geht es hier darum zu betonen, dass Geistes- und Sozialwissenschaften gesellschaftlich ebenso wichtig sind und dass sie aber einen deutlich schlechteren Zugang zu externen Geldquellen haben, wodurch sie aber nicht benachteiligt werden dürfen. Es braucht also eine angemessen hohe Finanzierung durch die öffentliche Hand.
Drittens, der Erhalt wissenschaftlicher Exzellenz, entschuldigen Sie diesen Begriff, in den Geistes- und Sozialwissenschaften durch die Sicherung der Existenz von Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die Exzellenz, die sich Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Laufe ihrer Ausbildung erwerben, muss durch die Schaffung von verlässlichen und planbaren Berufswegen innerhalb der Wissenschaft erhalten werden. Vor allem, da der Wechsel in nicht-akademische Berufsfelder gerade für Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler häufig eine existenzielle Bedrohung darstellt.
Der vierte Punkt betrifft den Erhalt wissenschaftlicher und kultureller Vielfalt an den Hochschulen, insbesondere in Form kleiner geistes- und sozialwissenschaftlicher Fächer. Also eigentlich ist es selbsterklärend, nur so viel, der Wegfall würde einen empfindlichen Einschnitt in die Vielfalt und Diversität der Wissenschaftslandschaft an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bedeuten, ohne die auch eine ernst gemeinte inter- und transdisziplinäre Forschung auf Dauer unmöglich wird.
Fünftens und letztens eine Beurteilung der Geistes- und Sozialwissenschaften, die ihren besonderen Eigenheiten gerecht wird, nicht zuletzt im Bereich der Lehre. Geistes- und Sozialwissenschaften dürfen nicht formal mit Hochtechnologie und MINT-Fächern gleichgesetzt werden. Allein die Betreuung von Studierenden steht in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern aufgrund ihrer inhaltlichen und methodischen Grundlagen sieht ganz anders aus. Daher dürfen auf sie nicht dieselben Kennzahlen angewandt werden, wie bei den MINT-Fächern üblich ist. So etwa im Fall der Betreuungsrelation. Das sind unsere 5 Forderungen.
Soweit Dr. Eduard Meusel, der zusammen mit seiner Kollegin Christiane Fuchs die 5 Forderungen der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften vorstellte. Im Anschluss gab es noch einige Redebeiträge von Professoren und auch Politikerinnen und Politikern. Richtig deutlich wurde vor allem die Münchner Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke, Nicole Gohlke.
Wer wirklich meint, Fächer und Fachrichtungen in ihrem gesellschaftlichen Wert gegeneinander aufwiegen zu können, und wer meint, den vielbeschworenen Transfer, der so oft in diesem Gesetz zu lesen ist, dieser Transfer aus der Wissenschaft, der ließe sich darauf reduzieren, ob man am Ende ein vermarktbares Produkt oder ein Patent in den Händen hält, der hat wirklich nichts verstanden von den großen gesellschaftlichen Herausforderungen heute.
Soweit Nicole Gohlke, Hochschul- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Fraktion der Linken im Bundestag, auf der Kundgebung gegen die Reform des Bayerischen Hochschulgesetzes gestern am Marienplatz. Heute sprachen wir dann nochmal im warmen und ohne störende Nebengeräusche mit Dr. Eduard Meusel von der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften. Als erstes wollten wir von ihm wissen, ob denn das Anliegen, gegen die Reform des Hochschulgesetzes zu demonstrieren, wirklich so dringend war, dass mitten in der verschärften Pandemiesituation trotzdem demonstriert werden muss.
Es ist absolut dringend und notwendig, denn das Gesetz zur geplanten Hochschulreform soll ja schon im Frühjahr oder spätestens im Sommer verabschiedet werden. Und da bisher kaum jemand irgendwas davon weiß, muss ich jetzt einfach Widerstand formieren, damit wir überhaupt noch ein bisschen mitreden können, was da in diesem Gesetz schlussendlich drinstehen wird.
Was steht denn jetzt da drin, was so kritikwürdig ist?
Ja, das in einer Radiosendung aufzuzählen, da reicht uns die Zeit wohl nicht. Aber ich greife mir jetzt einfach mal so 2, 3 Punkte raus. Also der größte Punkt, der ansteht, oder der größte Kritikpunkt ist vielleicht die Radikalität, in der Wissenschaft mit Wirtschaft verzahnt werden soll, wo einfach die wissenschaftlichen Ergebnisse anhand ökonomischer Kennzahlen, ökonomischer Verwertbarkeit beurteilt werden sollen. Und da sehen wir ein großes Problem zum Beispiel drin, dass gerade viele kleinere geistes- und sozialwissenschaftliche Fächer da hinten runterfallen werden, weil einfach die Finanzierung dann nicht mehr gegeben ist, beziehungsweise keine externe Finanzierung vorhanden ist. Und dann ein zweiter Punkt betrifft natürlich die Mitbestimmungsstrukturen. Fortan soll die interne Struktur der Hochschulen denen selbst überlassen sein. Das heißt, was wir bisher als Gremien kennen, auch als Fakultäten, Dekanate, ist aufgelöst. Das kann sich jede Hochschule selbst dann als Struktur geben. Zu befürchten steht da, dass es natürlich die Präsidien extrem erstarken werden. Und das führt dazu, dass die Gremien der akademischen Selbstverwaltung weiter geschwächt werden und wie Sie sicherlich wissen, ist die Mitbestimmung von Studierenden und dem Mittelbau vor allem ohnehin schon ziemlich gering und das wird dadurch noch geringer werden. Der weitaus bedenklichste Punkt ist dann allerdings, und dann höre ich schon mit meiner Kritik aber mal auf, der Fakt, dass das Hochschulgesetz einfach sogar am Parlament vorbei und vor allem auch an der Öffentlichkeit vorbei eigentlich gemacht wird. Also uns scheint es, als wäre das in den Hinterzimmern der Staatskanzlei ausgehandelt worden und nicht wirklich mit der Hochschulöffentlichkeit diskutiert worden. Also zumindest wo wir als Initiative mit den Akteuren gesprochen haben, waren die erstmal völlig perplex, was da ansteht.
Die Akteure haben gestern zum Teil auch gesprochen. Professoren haben sich zu Wort gemeldet, Professorinnen. Sind die jetzt alle vor den Kopf gestoßen, weil es einfach aus dem Nichts kam plötzlich dieser Vorschlag? Oder wie ist das zu verstehen?
So würde ich das durchaus verstehen, ja. Also wir hatten das, ich war ja auch schon in der Ausschussanhörung im Wissenschaftsausschuss zur Reform. Selbst da haben die Ausschussmitglieder, vor allem der Oppositionsfraktion natürlich, überhaupt nicht gewusst, was jetzt eigentlich Sache ist. Das Eckpunktepapier lag damals noch nicht vor, man hat ins Blaue hinein diskutiert und auch jetzt die Hochschulmitglieder wurden nicht wirklich in Kenntnis gesetzt, so wie wir das mitbekommen haben. Erst als wir da vor ein paar Wochen alle angeschrieben haben, sind die ja vor den Kopf gestoßen worden und haben erstmal realisiert, was da eigentlich mit ihnen gemacht wird.
Jetzt nennen Sie sich Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften, beziehungsweise sprechen Sie für diese Initiative. Ist es denn für die anderen Wissenschaften einfach kein Problem, dieses neue Gesetz?
Also man muss wissen, glaube ich, dass dieses Gesetz vom Geiste her aus den technischen Hochschulen kommt. Also das ist ein Produkt von Herrn Herrmann, dem ehemaligen TU-Präsidenten, Und als kleine Info kam auch dazu sagen, dass sein Sohn in der Staatskanzlei sitzt, als Leiter der Staatskanzlei. Und da sieht man einfach aber von dieser Richtung her die Stoßrichtung, in die dieses Gesetz gehen soll, nämlich eben ausgerichtet auf technische Hochschulen, wie ich vorher schon gesagt habe, wirtschaftliche Verwertbarkeit. Und das ist gerade für die Universitäten immer ein bisschen ein Problem, weil die sich ja gerade dadurch auszeichnen, dass sie eine sehr große Vielfalt an geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern abbilden und dafür sozusagen auch hervorragenden Status genießen. Und da würde ich schon sagen, dass auch schon mit der Hightech-Agenda, auch mit der Verpflichtungserklärung zum Zukunftspakt Studium und Lehre stärken, die Wissenschaftspolitik der Staatsregierung in den letzten Monaten oder Jahren sehr, sehr stark auf die Naturwissenschaften und die Hochtechnologiewissenschaften abgezielt hat. Weil wir nicht deren Förderung überhaupt nicht in Frage stellen wollen. Das ist richtig und wichtig. Aber ich glaube nur, dass auch die Geistes- und Sozialwissenschaften ein bisschen mehr Förderung vertragen könnten.
Gut, die Geistes- und Sozialwissenschaften stehen im Ruf, Taxifahrer zu produzieren, wenn man wahrscheinlich ein bisschen rumfragt. Und Taxifahrer fallen ja dann in nächster Zeit raus. Aber warum sind denn diese Geistes- und Sozialwissenschaften bedeutsam?
Ja, ein Punkt, den ich immer selbst gerne anführe aus eigener Erfahrung, ist Fragen der Identitätspolitik oder so, die in den letzten Jahren extrem virulent und prominent geworden sind. Die hängen zum Beispiel immer sehr, sehr stark an der Frage, was ist Sprache? Ich selbst komme aus der historischen Sprachwissenschaft, wo ich Sprachen von Mittelasien bis hinauf nach Island, darunter auch dem Deutschen, untersuche deren Entwicklung, historische Entwicklung, aber auch deren Verwandtschaft. Und da sieht man dann zum Beispiel, das Deutsche ist gar nicht so weit weg wie vom Indischen, wie man vielleicht immer denkt. Und da relativieren sich zum Beispiel auch ganz viele Identitätsfragen ganz schnell. Das sind so einzelne Punkte, die Geisteswissenschaften nicht unmittelbar, aber durchaus mittelbar dann in den gesellschaftlichen Diskurs hineintragen können, denke ich. Und da ist das wirklich nur ein kleines Beispiel. Da hat jede Wissenschaft seinen eigenen Zugang. Aber es bereichert einfach die Gesellschaft, glaube ich, unser Denken, vor allem auch das kritische Denken.
Das ist auch, zumindest nach meinem Aspekt, das, was in Deutschland zu dieser Hochtechnologieentwicklung beitragen kann, ist ja gerade diese Verknüpfung von Geisteswissenschaft mit den Technikwissenschaften. Sich Gedanken darüber zu machen, was man macht und eben nicht move fast and break things, wie Facebook das mal gesagt hat.
Ja, da kann ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Das glaube ich auch, dass es wichtig ist, thinking outside the box, wie man auch immer so schön im Neudeutschen schon, muss man fast sagen, sagt. Ja, da man muss man einfach seine Grenzen überwinden und vor allem halt auch bisherige kulturelle Fahrwege auch mal hinterfragen können.
Jetzt ist dieser erste Schritt gemacht. Diese Kundgebung gestern war eigentlich ein voller Erfolg, mit Corona-Maßnahmen trotzdem 200 Leute auf die Straße zu bringen, gemeinsam zu sprechen, mit verschiedensten Stimmen reinzubringen, unter anderem auch von technischen Universitäten, Professoren, die gesprochen haben oder ein Professor, der gesprochen hat. Alles ein voller Erfolg, aber wird das reichen, um jetzt hier Einfluss zu nehmen und was sind die nächsten Schritte?
Also das angesichts der Politik oder wie auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Bayern Politik gemacht wurde, glaube ich nicht, dass das allein schon reicht. Also das war jetzt für uns erstmal ein erster Auftakt, auch zu sehen, wie viele Leute können wir erreichen, wie viel können wir mobilisieren, können wir alle zusammenhalten. Das ist auch ein unglaublich wichtiger Aspekt, glaube ich, jetzt bei der Bewegung, zu sagen, wir dürfen hier keine Gräben aufmachen zwischen Studierenden, dem Mittelbau und den Professorinnen. Wir sitzen da alle in einem Boot gegen eine Ökonomisierung der Wissenschaft. Das war auf jeden Fall ein Erfolg. Und jetzt muss es halt weitergehen. Herr Siebler hat ja schon Gesprächsrunden angeboten, denen ich auf jeden Fall noch immer ein bisschen skeptisch gegenüberstehe, weil ich glaube nicht, dass die vollständig ergebnisoffen geführt werden, sondern einfach nur, um die aufgewühlten Gemüter ein bisschen zu beruhigen. Und da glaube ich einfach, braucht es weiter Protest, weiter Kundgebungen. Wir müssen da weitermachen. Wir müssen jetzt auch die Bündnispartner vielleicht suchen, auch unter den Professorinnen und Professoren und wirklich auf ganz, ganz breiter Ebene da mobilisieren. Auch vielleicht mit dem Hilfsmittel unserer Petition, die wir haben, dass da auch möglichst viele unterzeichnen und dann einfach reingehen und zumindest mal versuchen, den terminlichen Plan auch nochmal ein bisschen zu verschieben.
Den Mittelbau, den Sie gerade angesprochen haben, das ist ja ein Aspekt, der in dieser neuen Reform eigentlich gar keine Rolle spielt, wenn ich das richtig entnommen habe.
Richtig, also es werden keine konkreten Linien aufgezeichnet, wie sozusagen man eine Karriere im Mittelbau machen kann oder wie man überhaupt einfach normal in der Wissenschaft als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeiten könnte und auch eine berufliche Zukunft hat. Es werden zwar noch weitere Qualifikationswege zur Habilitationsäquivalente Leistungen eingeführt mit der Gruppenleiterfunktion, Aber das ist wirklich etwas, was nur auf diesen einzigen Weg der professoralen Ebene abzieht. Dass man zum Beispiel ordentliche Karrierewege nach der Promotion schafft und dergleichen mehr, das wird eigentlich ausgesetzt. Und das wird wahrscheinlich auch noch erschwert dadurch, dass den Hochschulen in Zukunft ein Globalhaushalt zur Verfügung steht. Das heißt, dass sie die Stellen selbst irgendwie ausschreiben können, irgendwie die Gelder für die Stellen verteilen können, wie sie gerade wollen. Und da kann das in Einzelfällen vielleicht sogar zu einer Besserung der Lage führen. In den größten und meisten Fällen, glaube ich, wird es jedoch zu einer Verschlechterung führen.
Ist das jetzt nur ein bayerisches Phänomen oder ist das gesamt in der Bundesrepublik zu beobachten, dass hier neue Regelungen versucht werden?
Grundsätzlich werden immer mal wieder Hochschulgesetze reformiert. Also in Baden-Württemberg hat man das, Thüringen. Das Interessante ist nur, dass man in Bayern aus so einer völlig rückständigen neoliberalen Idee da anhängt, die man eigentlich schon vor 20 Jahren für tot geglaubt hat. Und die jetzt plötzlich aufploppt. Und der Trend geht eigentlich bundesweit dahin, eher die Hochschulen zu demokratisieren. Und auch was sozusagen den Gesetzgebungsprozess betrifft, ist es so, dass da die anderen Länder, vor allem Thüringen, ein wirklich viel, viel besseres Beispiel und Vorbild abgegeben haben. Also die haben im Vorfeld der Gesetzesreform, bevor überhaupt irgendwie die Richtung des Gesetzes absehbar war, haben sie Dialogforen in den einzelnen Hochschulen eingerichtet, haben versucht, alle Hochschulmitglieder irgendwie in diesen Dialogprozess mit einzubinden. Jeder konnte seine Wünsche, Bedürfnisse äußern. Und auf deren Grundlage hat man dann das Gesetz entworfen. Und das würden wir zumindest für Bayern auch so wünschen. Nur ist es da in dem Punkt, wie weit jetzt eigentlich das Ministerium in der Ausarbeitung schon ist, schon viel zu spät.
Vielleicht noch mal ganz kurz, Sie haben die Petition angesprochen. Wie kann man sich beteiligen und wie viele Stimmen brauchen Sie noch?
Also wir haben die Petition ja eingerichtet, erstmal nicht mit dem Hintergrund, das Quorum zu erreichen, das hier in der Petition steht, von den 24.000. Wenn wir das erreichen würden, dann könnte auch die Staatsregierung nicht mehr vorbei, das Thema einfach runterfallen zu lassen. Aber für uns geht es erstmal darum, möglichst viele Unterschriften zu sammeln, um politischen Druck zu erzeugen, auch um in der Öffentlichkeit sichtbar zu sein. Unterzeichnen kann man die Petition online auf openpetition.de/initiative-guss. Dort sich einfach eintragen. Man kann dort auch anonymisiert seine Unterschrift abgeben. Und genau, da freuen wir uns einfach über alle Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Ab und zu gibt es von uns auch dann Infos über den weiteren Stand, wie es gerade weitergeht, welche Pläne wir haben.
Soweit Dr. Eduard Meusel von der Initiative Geistes- und Sozialwissenschaften. Und wenn Sie die Petition unterstützen wollen oder weitere Informationen suchen, finden Sie diese unter initiativeguss.wordpress.com.